Deutschlandfunk Kultur Doku.
Ja. Wo fangen wir nur an? Okay, wir drehen uns im Kreis.
Ja.
Mit immer denselben Fragen.
Ja.
Weil wir hier einkasserniert sind.
Da ist ja eine gute Insel geschaffen wurde.
Ja.
So muss man positiv formulieren.
Der am Kreuze starb und uns heiler war.
Herr, erbarme dich.
Wo man keine alltäglichen Bedürfnisse hat, weil sie alle von außen gedeckt werden. Es gibt keinen Alltag.
Nein.
Was gibt's?
Gewissermaßen. Ausnahmezustand.
Herr, erbarme dich.
So. Warum bist du hier?
Weil ich Pfarrer werden möchte. Deswegen bin ich hier. Das ist Teil meiner Ausbildung, ist hier zu sein. Aber ich glaube, du willst mehr darüber wissen.
Weil ich mir nichts anderes vorstellen kann. Alles, was ich tue und mache und machen werde, worauf ich mich vorbereite, mir großen Spaß macht. Und ich glaube, ich da dann richtig bin, wo ich hingehe.
Weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch oder das menschliche Leben mehr ist als das, was wir jetzt immer vor uns sehen, sondern es immer darüber hinausgeht. Und das ist das, wo die Religion ins Spiel kommt. Deswegen bin ich hier und dafür habe ich mich für den Pfarrberuf entschieden.
In diesem Ausnahmezustand?
Ja, man ist durch die Struktur so gezwungen, auf sein Ich zu gucken, dem man im Alltag einfach aus dem Weg gehen kann. Beschäftigt sich dadurch halt mit den existenziellen Fragen.
24 Stunden am Tag.
24 Stunden am Tag.
10 Tage hintereinander.
Nochmal 10 Tage hintendran. Damit es sich lohnt.
Pfarrer. Ein Hörstück nach dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Chris Wright und Stefan Kolbe. Über ein Jahr begleiten wir angehende Pfarrer im evangelischen Predigerseminar der Lutherstadt Wittenberg. Nach 5 Jahren Theologiestudium beginnt hier ihre Vikariatszeit. Es ist die letzte Vorbereitung auf den Pfarrdienst in einer der ostdeutschen Landeskirchen.
Nur während des Unterrichts, dann ein bisschen kommen und gehen und dann Ende des Unterrichts. Bis zur Stille.
Im Namen Gottes, Geheimnis der Schöpfung. Im Namen Jesu Christi, Samenkorn der Hoffnung. Und im Namen, im Namen des Heiligen Geistes, Kraft unseres Lebens. Amen. Amen.
Die wollen immer noch was machen, ne? Gucken Sie mal, was die Hände machen wollen, ne?
Irgendwas wollen die halt machen.
Die wollen
offensichtlich.
Ja, ja, ja. Wie ist es mit dem Stand? Haben Sie Knie durchgedrückt? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich könnte öfter daran denken, mit dem in den Boden greifen.
Mit den Füßen?
Also ich habe, ja, wenn ich zur Gemeinde gucke, denke ich da nicht dran, weil ich so abgelenkt bin. Mhm. Ich glaube, dass ich dadurch auch energielos werde.
Ja, 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 eben. Weil wenn es hier fest ist, dann geht es in die Finger, ja? Haben Sie was gesehen bei der Begrüßung? Innerlich? So Samen oder Farben?
Nee, habe ich nicht.
Ja. Also wir auch mal überlegen, welche Farbe hat eigentlich der Vater? Welche hat der Sohn? Welcher hat der Heilige Geist? Rot, Grün, Blau? Oder, aber das, was Sie da selber empfinden, das ist das, was Sie uns geben und vermitteln. Und dann entsteht die geistliche Atmosphäre.
Mist. Das Sehen hilft. Mhm.
Was hast du aus dem Fenster gesehen?
Einen großen Baum und ein Dach, auf das es gerade raufregnet. Und keine Leute, gerade heute. Irgendwie habe ich immer so die Erinnerung, unter vielen Kindern zu sein da. Da wurden dann so Häuser gebaut oder Buden gebaut irgendwie in der Kirche. Und hat, also es war so ein Spielraum. Das war irgendwie toll, dass das ging. Und dann, dass ich beim Krippenspiel mitmachen durfte. Ich glaube, als ich 5 war das erste Mal oder so.
Wen hast du gespielt?
Irgendein Herbergs, also jemand von einer Herberge. Also ich musste nicht so viel sagen. Die haben Maria und Josef bitten, bitte lass uns ein. Und ich musste nur ganz laut Nein sagen. Die ganze Kirche hat sich gefreut drüber. Das war super.
Oh. Oh. Bei mir ist alles fest. Ich weiß nicht, wie ich
bin. Es ist immer, alles immer durch, fest.
Okay. Also, kennen Sie die Pferdeübung?
Mit Ton?
Nö, nee, muss nicht sein. Einfach die Lippen schön flattern.
Naja,
ja, das ist gut, so das ungefähr, ist gut. Ja. Das reicht.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Wunderbar.
Ja, ja, ja. Ich bin im thüringischen Vogtland geboren und bin dort auf einem Bauernhof groß geworden. Mein Vater hat sich eben bewusst gegen den Bauernberuf entschieden und ist Physiker geworden. Jo, jo, jo.
Genau.
Soll ich mich mit wissen?
Sie können sich auch bewegen mit den Knien.
Ja,
Sie haben vorhin
stand.
Ein bisschen leicht abgehoben. Das machen ganz viele.
Um den Ton zu kriegen.
Ja, als wenn die Töne da im Weltall irgendwie.
Physiker.
Physiker, genau.
Und ist er auch christlich?
Er ist getauft, ist auch in der Kirche, ist nie ausgetreten, aber hat ein differenziertes Verhältnis zum Glauben. Er kann mit den Inhalten, so wie sie in straffer und frommer Form verkündet werden, nichts anfangen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich mitbekommen habe. Aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist ihm schon wichtig. Was er als Physiker, das hat er mir mal so gesagt, die Frage eben, dass er das nach dem Wie fragt, und dass man in der Religion eben nach dem Warum fragt. Und dass ich das ja nicht ausschließen muss. Und meine Mutter geht regelmäßiger in die Kirche und kann damit auch mehr anfangen. Meine Mutter würde eher mal beten. Und deswegen bin ich, also ich bin total dankbar, dass ich so aufgewachsen bin. Weil es mir einen ganz gelassenen Zugang zu Glaubensdingen eröffnet hat.
Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende.
Heilig, heilig, heilig ist Gott.
Das geht nicht, der Text, aber müssen wir ein anderes nehmen, das ist blöd.
Der Text?
Ja, das würde ich nicht so machen. Also, natürlich haben wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde, aber das ist, ich würde da nicht, wenn ich das schon singen darf, dann darf ich da nicht auch noch die großen Brocken auffahren.
Hm. Haben Sie es schon mal gesungen?
Ja.
Wow. Und was haben Sie da gemacht?
Eins aus dem, ist das hier Grundband?
Ja.
Ich bin geboren in Bad Harzburg, aufgewachsen in Goslar, in der Braunschweigischen Landeskirche. Eigentlich ein ganz unkirchliches Elternhaus. Bin der zweite Sohn, der etwas problemlosere oder der brave. Ich habe immer so das gemacht, was ich so machen wollte und das war auch immer in Ordnung. Keine Rebellion. Und da war Kirche, passte ins Programm. Das war ja okay, soll er mal machen.
Was machen deine Eltern?
Meine Eltern sind Bauingenieure. Beide mittlerweile im Ruhestand, aber beide sehr technisch, sportbegeistert. Ich war so der Musische.
gibest ihnen ihre Speise. Also das ist das Tempo, wie man es sprechen würde. Alle Augen warten auf dich, Herre. Und du gibest ihnen ihre Speise. Habe ich. So, machen wir alle zusammen. Wir singen auch bis zum Ende.
Umschalte, ne?
Ja, was machen wir hier in Wittenberg?
Wir machen, lernen einstieren, wie wir den Rollenanforderungen gerecht werden sollen.
Und aber irgendwann ist Wittenberg vorbei. Man sitzt auf dem Dorf.
Ja.
Hat 8 Dörfer zu betreuen. Was macht man dann?
Versuchen, die Gemeinschaft zu halten. Um nicht kaputt zu gehen.
Macht dieser Beruf einen kaputt?
Wenn man nicht aufpasst, dann ja.
Dieses Lied, nun bitten wir den Heiligen Geist, das ist halt eins, was auf Kyrie leis endet, die Strophen. Mhm. Und dann hätte man gleich ein Kyrie und dann könnte man danach als Gnadenzusage den Wochenspruch: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Ja, da würde ich halt das machen mit dem Weinstock und ihr seid die Reben.
Weinstock und Reben finde ich auch gut.
Ja? Kannst du kurz erzählen, was ihr vorhabt?
Wir feiern heute Abend eine Abendmahlsandacht. Wir haben gestern Abend überlegt, dass es so schade ist, dass wir hier irgendwie den ganzen Tag zusammen essen und sitzen und reden und schlafen, aber noch nie zusammen Abendmahl gefeiert haben.
Und was ist Abendmahl?
Abendmahl ist Brot, aber mehr als Brot. Brot mit viel Bedeutung. Eigentlich die Gemeinschaft, die uns gründet, oder?
Eine große Familie, die sich um den einen Tisch versammelt.
Könnten wir da mitmachen? Ich meine, wir glauben nicht. Gehören wir trotzdem zu dieser Familie?
Ja. Für mich
ja. Nein. Ich würde das Brot nicht mit euch teilen, weil ihr irgendwie... man sollte dazu mehr wissen.
Das will ich nicht. Meine Kinder gehen auch zum Abendmahl.
Aber die leben das mit dir die ganze Zeit.
Was machen die beiden doch
nicht
genauso?
Naja, das haben die ja jetzt hier auch. Also ich meine, die sind auf jeden Fall Teil der Gemeinschaft.
Aufgrund der Zeit würde ich das jetzt gleich mal vormachen, einfach. Ich nehme das Brot. Habe einen Weitwinkelblick in die Gemeinde, also nicht sozusagen, dass ich jetzt hier, aber der Eindruck entsteht, ich gucke alle an. Das Zusprechen, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, kurzer Blick auf das Brot.
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis.
Ostern 88, es muss so 19:30 gewesen sein. Die erste Osternacht, wir durften zum Abendmahl.
Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch,
das war alles ganz heilig und ziemlich dunkel.
Das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches und dann gab es das Brot und den Kelch.
Zu meinem Gedächtnis.
Und eigentlich durften wir das gar nicht. Aber da durften wir doch mit dabei sein. Und dann haben sich alle die Hände gereicht. Und wir waren mit dabei.
Wie fühlt sich Gottes Liebe an?
Unterschiedlich. Brausend, durchdringend, manchmal ganz still.
Hast du eine christliche Erziehung?
Ich kann mich an keine Diskussion erinnern, wo es um diese Glaubensdinge überhaupt ging. Weil meine Eltern, die stehen ja nicht kirchenfeindlich gegen der Sache gegenüber, die haben nur, ich glaube, die hatten nie die Vorstellung, dass ihr Sohn Pfarrer wird. Sondern es sollte schon was in die naturwissenschaftlich, praktisch, pragmatische Seite gehen. Und das war dann, deswegen habe ich auch erst Informatik studiert. Ein Semester aber nur. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Ich glaube, mit 14, als ich konfirmiert wurde, hätte ich mich selbst ausgelacht, wenn ich mir gegenübergetreten wäre und gesagt hätte, du studierst in 5 Jahren Theologie. Das war für mich da überhaupt noch nicht möglich. Ich weiß noch, ich hatte meinem Religionslehrer mit 13 oder 12 offen ins Gesicht gesagt in der Schule, nee, ich glaube das alles nicht. Und dann kam wirklich der Umschwung. Und das war dann das, was das das ist eben das, was ich nicht fassen kann. Ich kann es nicht auf einen Punkt bringen. Es ist einfach, vielleicht ist es, dass diese Grundfrömmigkeit, die vielleicht doch angelegt war, dass die eben irgendwann sich nach oben gehoben hat und gesagt hat, Mensch, überleg doch mal, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran.
Ich habe 2 Schwestern und meine Eltern und die Kirchengemeinde hat immer eine große Rolle in unserem Leben gespielt. Und in unserer Familie war es immer so eigentlich, dass wir jede Woche zum Gottesdienst gegangen sind.
Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja. Also ich glaube so bis ich 9 war oder so vielleicht. Und dann wurde es so ein bisschen durcheinander alles. Will ich nicht alles erzählen.
Musst du ja auch nicht.
Naja, so dass es halt viel Streit zu Hause gab irgendwie.
Was hat dich getragen denn?
Na, mich haben Personen halt getragen, die mich ernst genommen haben. Also zum Beispiel auch meine Religionslehrerin irgendwann. Ja. Manchmal hat mich halt auch Spiritualität getragen. Also zum Beispiel in den liturgischen Gesängen, also an den Punkten im Gottesdienst, wo immer das Gleiche passiert. So. Also als ich schon studiert habe und im Wohnheim war, da war ich immer in der Marienkirche in Berlin. Das ist so ein großer Raum und so hell, ganz viel weiß, so weiß gestrichene Engelsfiguren, die da so tanzend und also da das Heilig zu singen mit allen Engeln und also irgendwie kann man sich da so viel dazu vorstellen, wer jetzt alles mitsingt.
Alle anderen hört man. Wie klingt das?
Großartig. Und ganz vielstimmig.
Was passiert mit dir dann?
Na, ich bin dann so ein kleiner Teil und gehöre aber zu dem ganzen großen Ganzen dazu. Und alles ist nur Freude.
Und der Schmerz?
Der ist dann nicht mehr wichtig.
Beten dich an die Mächte und fürchten. Atmo Collegra bei geschlossenem Fenster mit Gewitter treffen. Licht.
Ganz einfach nur.
Einfach innehalten. Dreimal sprechen. Nochmal kurz innehalten und dann dreimal flüstern.
Okay. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens.
Bei dir ist die Quelle des Lebens.
Sehen wir das
und
Licht.
In deinem Lichte sehen wir das Licht.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem
Von
Lichte sehen wir das Licht.
Bei dir ist die Quelle des Lebens
über mir.
Bei dir und in deinem Lichte
ist die Quelle des Lichtes.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand. Sehen wir das Licht.
Komm und iss.
Von allen Seiten umgibst du mich.
Ich will
und
dich
hältst
segnen.
Deine Hand über
komm und iss.
Du
musst ein Segen der Weg sein ist für alle Menschen. Komm und iss.
Ich will dich segnen.
Ist ihr sollt mein Antlitz suchen.
Sprich der
Menschen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
Ich will dich segnen.
Und ihr sollt mein Antlitz suchen.
Sprich der Menschen.
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
Sonntag und Alltag begegnen sich auf Augenhöhe im Gottesdienst. Und wir müssen bloß den Begriff Gottesdienst noch einmal schärfen, vor dem Hintergrund, dass es tatsächlich den Sonntagsgottesdienst und den Gottesdienst im Alltag gibt.
Jetzt sind wir bei einem Punkt, der ganz wichtig ist für das, was wir danach machen sollen. Die Stärke benennen.
Ja.
Aber wenn man das mal durchbuchstabiert, praktisch theologisch, was kommt da raus? Würde sich der Gottesdienst nicht sehr stark unterscheiden von dem, was wir gewöhnt sind als Gottesdienst? Da werden sicher auch Lieder gesungen und Abendmahl gefeiert.
Ja.
Aber ich denke, der Verkündigungsteil würde in Ähnlichem anders aussehen.
Ja.
Würde es da die klassische Predigt überhaupt geben?
Würden Sie sagen, es geht dann stärker an das, was man politische Predigt nennt?
Ich bin mir nicht sicher, ob da am Ende überhaupt noch eine Predigt stehen würde, so wie wir sie kennen.
Mhm. Eine prophetische Predigt vielleicht.
Liebe Gemeinde, die Herrlichkeit des Herrn, was ist das? Wenn der Bräutigam kommt, wie schön sein Gesicht leuchtet, der schönste Mann, die hohen Wangenknochen, die sanft geschwungenen Brauen, die Gestalt, groß und sehr prächtig, zieht mich in Bann. Sein Blick, der mir ins Mark dringt, freundlich, warm, staunend. Sein Glanz wird mein Glanz, reibt sich auf mich ab, erfüllt mich ganz.
Der Kernsatz in dem Predigttext, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und wird weit werden. Das hat was von Kribbeln im Bauch. Das ist irgendwie versteckt in diesen ganzen Texten, dass da irgendwas von einer Anziehungskraft ist. Darum geht's, wenn der Herr erscheint, dass wir uns danach sehnen. Nicht nur mit Herz und Mund und Händen, sondern auch irgendwie mit Bauch, Beinen und Po.
Denkst du, was ist erleben zu Lebzeiten, wo du noch diesen Körper hast?
Mein schwacher Körper? Es gibt ja Momente der Wonne und des Hingebens. Die sind vielleicht auch religiöse Erfahrungen. So Grenzerfahrungen, die Körper und Seele zu einem führen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Himmel ein andauernder Orgasmus ist. Das wäre viel zu anstrengend. Aber dass doch diese irdischen und beschränkten Erfahrungen auch was mit Ewigkeit zu tun haben.
Die Himmelssüßigkeit der auserwählten Lust erfüllt auf Erden schon mein Herz und Brust. Wenn ich den Jesus-Namen nenne und sein verborgenes Manna kenne, so ist mein Herz, auch bei Gefahr und Schmerz, in Freudigkeit durch Jesu Kraft entzückt.
Eine herausfallende Predigt für mich.
Ja,
ne? Ja.
Lesen hatte mal. Schon Anspruch, aber es war nicht so trocken, ne? So trocken, ja. So fade.
Ja.
So.
Ja. Ich sag nicht so streng.
Ja, das war sehr.
Auch wenn ich 10-mal denke, allerhand zu wissen von Liebe und dieser Verbindung, ja, dieses
war, neu, ne?
War ganz neu für mich und ich bin froh, dass ich heute hier war. Nicht nur läuten muss und Heizung anmachen muss und das Äußerliche, sondern dass ich das erlebt habe.
Die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufnehmen, denen wird das Herz aufnehmen.
Doch, spiel mit uns. Machst du gerne.
Was soll ich denn mit euch schönes spielen?
Spieß umdrehen. Kannst du doch gut.
Ja. Na, wo ist denn der richtige Chris? Er war auch öfters hier in Windenberg. Und war nicht bloß in seinen Rollen. Als Tontechniker.
Ja.
Mit jeder Frage, die er eingebracht hat. Das waren doch eigentlich Fragen, die ihn bewegt haben. Oder?
Ja. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen dein Gespräch mit der Studienleitung.
Ja. Oh, ja. Ich habe das Gespräch ein bisschen an mich gerissen. Ja. Nicht nur über die Ausbildung, darüber auch. Auch über mich. Immer so die Frage, will ich das? Taug ich dafür? Es ist die Frage, ob ich das könnte, sowas am Fließband zu liefern. Zu weinen mit den Weinenden und lachen mit den Lachenden. Und doch auch ganz andere Gedanken einzubringen, aber alles zu seiner Zeit. Und nicht von all dem am Fließband.
Ich habe angefangen zu studieren unter anderen Vorzeichen. Ich habe eine Freundin gehabt, 2,5 Jahre lang. Die hat auch angefangen, Theologie zu studieren. Das ging dann sehr schnell auseinander, wie das so nach der Schule ist. Dachte, naja, trotzdem alles fein. Und habe dann in Bielefeld so langsam für mich rausgekriegt, vielleicht interessiert es dich doch mehr für Männer. Und bin dann ziemlich bewusst nach Berlin gegangen, um zu sehen, die Fährte zu verfolgen. Und bin dann ziemlich schnell dazu, oder Entscheidung ist es ja nicht, mir klar geworden, ja, du bist schwul. Und das war 2001 irgendwie nicht selbstverständlich. Ich bin noch heimlich zu meinem ersten CSD gegangen. Ich fahre nur mal Fahrrad und gehe dann mal gucken. Ups, da waren so viele. Und eigentlich hatte ich theologisch klar, naja, natürlich ist das gar kein Problem. Ich glaube, das saß aber viel tiefer, als ich es mir eingestehen wollte. Die Verunsicherung. Also was Homosexuelle angeht, bin ich völlig ohne Vorbilder aufgewachsen. Und die Vorbehalte, die es in der Kirche immer noch gibt, in der konservativen Theologie immer noch gibt, die kann man sich mit dem Kopf durchsehen und ablegen und entkräften. Aber das muss auch im Bauch ankommen. Und das hatte ich unterschätzt. Das war eine echte Krise. Das habe ich auch alleine nicht geschafft.
Und wie waren dann weiter deine Erfahrungen mit der Kirche, nachdem du das für dich festgestellt hast?
Ich habe direkt im Anschluss an die Examensprüfung dem Herrn Oberkirchenrat dann mal gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt ins Vikariat gehe. Sie müssen wissen, ich lebe mit einem Mann zusammen. Und dann guckte der mich ein bisschen befremdet an und sagte, naja, Sie wissen ja, Sie können ja bei uns die Ausbildung machen. Sie wissen aber auch, dass Sie nie gemeinsam mit Ihrem Mann im Pfarrhaus leben können. Ich habe das dann so stehen lassen. Und als ich mich bei der Berliner Kirche beworben habe und meine Unterlagen überstellt worden, fand ich meinen Antrag auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst oben auf die Akte draufgeheftet, ohne Bearbeitungsvermerk. Das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und als ich dann ein paar Monate später auf dem Kirchentag den Braunschweiger Bischof mal gesprochen habe und ihn konfrontiert hat, dann meinte er, ach naja, Sie haben es ja viel besser in Berlin-Brandenburg, da haben Sie ja viel mehr Möglichkeiten. Und da ist es ja auch viel schöner. Und das war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, wer solche Hirten hat, kann auch die Herde wechseln.
In diesem ganzen Prozess der Selbstfindung, wo war Gott für dich?
Gott war der Einzige, der sich nicht verändert hat. Als ich irgendwann zu Weihnachten nach Hause fuhr und mir vorgenommen hatte, meinen Eltern was zu sagen, da war ich nicht sicher, wie die reagieren würden. Als ich meinen Freunden das gesagt habe, war ich nicht sicher. Aber die Gottesbeziehung war eigentlich die einzige, wo ich wusste, das ist okay. Ich darf noch genauso beten. Das, was mich, glaube ich, erschüttert hat, waren menschliche Ordnungen, nicht göttliche. Denn es ist keine Entscheidung. Es ist keine Entscheidung, Männer zu lieben. Es war eine Bewusstwerdung. Eigentlich eine Entpuppung. Ich glaube, den Weg hat Gott begleitet.
Du bist ja doch unter uns, Herr. Gott sei ewig da. Vater in deine Hände, na na da 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 da, na 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 na
na na
na na na na na na na na na na. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen. Also ich sag nur mal, was das bei mir auslöst. Ja? Die Hände, mir waren die zu tief. Ha. Ich meine es jetzt nicht 20 cm höher, sondern 5 cm höher. Wenn es so aha ist, wirkt es für mich wie eine Bitte um Segen.
Ja.
Und wenn ich ein bisschen höher gehe, dann wirkt es auf mich mehr wie eine Sendung.
Ich bin mir auch theologisch nicht sicher.
ob es eher eine Bitte oder eher ein Zuspruch ist.
Aber wenn man wirklich bittet, müsste man eigentlich die Hände falten. Hm. Aber ich würde Sie bitten, dass Sie das erst nach dem Examen machen. Es geht sich ja um Ihre ja. Berufsausbildung. Also so, ich finde das auch total wichtig. Ja. Also so, dass man das nicht machen soll, wenn man nicht dran glaubt. Ja. Also so, aber vielleicht durchs Machen kann man auch vielleicht irgendwie mehr dran glauben. Also so, ne? Also so, dass der Körper einem das auch irgendwie sagen, dass man segnen kann. So, durchs viele Machen.
Ja. Nochmal? Ja?
Gerne, ja.
Jakobus ist zwischen Hebräer und Judas.
Jakobus was?
5, 13 bis 16.
Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen?
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn?
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er
ich glaube eben, man kann sich diesen Zuspruch nicht selber sagen, sondern zum Zuspruch gehört die Erfahrung, dass es von außen kommt. Die Erfahrung kann ich auch mit der Bibel machen, wenn ich Bibelsprüche meditiere oder so. Oft ist es ja dann so, dass man das Gefühl hat, warum fällt mir jetzt gerade dieser Spruch in die Hände? Das ist auch die Erfahrung, da ist irgendwas von außen im Spiel.
Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden.
Ja, zu sich selbst zu stehen, könnte man ja auch sagen. Ja? Auch zu dem, was an dunklen Seiten da ist, was an Schatten da ist, was an Sünde da ist. Und dann füreinander einzutreten.
Ja, ja, total.
Ja,
ja. Gar keine Frage. Und man kann
das Ganze ich würde das vielleicht
auf der religionspsychologischen Ebene gut
Zufall nennen? Nee.
Ja, der Mensch will deuten. Der Mensch will Bedeutung finden,
ja.
Wo es vielleicht keiner gibt. Wieso muss es jetzt ein Gottesbeweis sein?
Ja, ich würde sagen, du bist auch jemand, der das immer macht, aber der ständig versucht zu deuten. Oh, jetzt läuten wieder die Glocken. Ja, ich finde auch das Wort Zufall, also das hast du jetzt nicht gesagt, das habe ich gesagt. Bei dem Wort Zufall würde ich eben auch immer sagen, Leute, was denkt ihr denn, woher euch irgendwas zufällt? Also wenn ich was als Zufall bezeichne, dann kommt es ja irgendwo her.
Aus mir selbst. Ich will das. Ich wollte das schon lange, ich habe es mir aber nicht eingestanden.
Ja, kann sein. Also, ja, was ist Religion? Ich denke, das hat viel damit zu tun, der Wille zum Deuten. Oder das Bedürfnis danach, dass es eine Deutung gibt, die was zu bedeuten hat. Ja.
Aber das ist kein Gottesbeweis.
Es gibt keinen Gottesbeweis. Und es gibt auch keinen Nicht-Gottesbeweis. Und wer braucht es auch? Also wozu sollte man es brauchen? Also weil es eben genau die Momente gibt, wo ich nicht die Losung vor mir habe und überlege, ach Mensch, was könnte das denn jetzt mit meinem Leben zu tun haben? Sondern es gibt genau auch die Momente, wo mir jemand irgendwas sagt und ich sofort das Gefühl habe, so wow, Wahnsinn, das trifft genau. Und die Momente gibt es, also zum Beispiel in Wittenberg, ja nicht gerade selten auch.
Sehe ich auch so.
Also ich weiß, dass mein Glaube viel damit zu tun hat, dass ich das Bedürfnis nach Hoffnung habe. Und dann könnte eben jemand kommen und sagen, ich habe dieses Bedürfnis halt nicht. Und? Also ich brauche deinen Glauben nicht. Also ich würde dann immer vermuten, möglicherweise wirst du in Situationen kommen in deinem Leben, in denen du die brauchen wirst.
Stille. Ich glaube, in der Stille ist es der Moment, wo ich das Gegenüber Gottes ganz stark spüre, auch wo ich diese Verbindung auch fühle, wo es aber in dem Moment wirklich nur um Gott und mich geht.
Wie findet diese Verbindung statt? Ist es ein Gespräch? Ist es einseitig? Ist es nah? Ist es fern?
Das ist keine dialogische Verbindung, also, sondern es ist einfach dieses Anvertrauen können. Also es ist eine nahe gefühlte Verbindung. Und das bringt Ruhe für mich einfach.
Was ist denn das Gebet?
Die Rede mit einem übernatürlichen Wesen, das überhaupt nicht existiert.
Jetzt lassen wir mal die ganzen Fachsachen. Was ist denn das Gebet? Ein Reden mit Gott, du erzählst ihm, wie es dir geht.
Lass mal Gott aus dem Spiel.
Nein, du erzählst Gott, wie es dir geht und erzählst dir im Prinzip auch, wie es dir geht.
Dann singen wir den 23. Psalm. Fangen Sie an.
Und wie würde man das beten? Ich weiß nicht, ich frage nach dem Prozess, ich kenne das überhaupt nicht.
Der Herr ist mein getreuer Hirt, der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Ruhe treu.
Es gibt Gebete, die einen tragen können, die man gelernt hat, ohne Reflexion. Wenn man die Reflexion schon vorher so weit getrieben hat, dass man sonst vielleicht nicht mehr beten kann und feste Gebete einfach nimmt, sich in den Worten wiederfindet und sich aufgehoben fühlt. In den Worten.
Ich würde eben immer hoffen, dass es auch in solchen Momenten eine Richtung geben kann, in die ich meine Klage rufen kann. Selbst Jesus am Kreuz, diese Gottverlassenheit, er hat es eben in ein Gebet formuliert. Also er hat zu einem Gott gebetet, von dem er sich völlig verlassen gefühlt hat.
Ja. Und alle anderen die fünfte.
Der Herr ist mein getreuer Hirt.
Und was sind die Fragen?
Warum bin ich hier? Inwiefern entscheide ich selber über mein Leben? Und wenn diese Entscheidung unbewusst ist, wo kommt sie her?
Also doch die Fragen, die wir auch die ganze Zeit bloß durchdeklinieren.
Also die Situation ist, es kommt ein Filmemacher in ein Predigerseminar.
Ey, es wird keiner abgeklatscht.
Und da sind lauter Leute, die Pfarrer werden sollen und wollen. Und der Filmemacher ist ein Atheist.
Was braucht denn der Atheist?
Lieber Herr Pfarrer, manchmal frage ich mich, ob mein Leben irgendwie einen Sinn hat. Was glauben Sie?
Ob Ihr Leben einen Sinn hat? Also Sie denken, dass es keinen Sinn hat. Habe ich das richtig verstanden? Oder fühlen Sie, dass es keinen Sinn hat?
Ja, natürlich, sonst würde ich die Frage ja nicht stellen.
Okay. Also das Leben ist sinnlos. Okay. Klatschen.
Was meinen Sie denn mit Sinn?
Ich verstehe darunter, dass ich weiß, dass etwas bleibt. Aber vielleicht, wenn es einen Gott gäbe, müsste ich ja nicht diese Frage stellen überhaupt. Weil wenn es einen Gott gibt, gibt es auch einen automatischen Sinn, oder?
Dann hat das Leben automatisch Sinn, wenn ein Gott da ist.
Aber ich dachte, ein Gott, das ist doch die perfekte Welt, oder? Weil Gott ist ja perfekt. Ja. Dann hat alles einen Sinn, oder nicht?
Was würde das ändern, wenn es einen Gott gibt? Was würde das für die Frage nach dem Sinn austragen?
Weil da müsste ich mir keinen Kopf machen, ob es einen Sinn hat. Ich wüsste, dass es einen Sinn hat, auch wenn ich den Sinn nicht begreife. Ich wüsste es.
Würde Gott den vorschreiben, den Sinn? Würdest du das so denken?
Ob er es vorschreibt, weiß ich nicht, aber der weiß es. Und da muss ich selber nicht wissen.
Willst du weitermachen?
Könnte es sein, dass Gott den Sinn weiß, aber dass Sie den trotzdem nicht immer wissen?
Genau, da musste ich aber das Gefühl haben, dass es einen Gott gibt.
Nee, was ich gerade meinte, war genau vielleicht... der Glaube an Gott, vielleicht ändert er nichts daran, ob ich den Sinn immer sehe.
Was hindert dich eigentlich daran, an Gott zu glauben?
Mein Verstand. Das ist sowas von schwachsinnig. Das geht gar nicht.
Dein Verstand hindert dich daran, an Gott zu glauben. Aber Gott und Verstand haben ja auch nichts miteinander zu tun, sonst würden wir ja nicht Gott zusagen. Hast du Angst davor, dass du dich einer Sache hingibst, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt?
So könnte man das formulieren, ja.
Vielleicht ist Gott auch nur das Eingeständnis dessen, dass es eben Sachen gibt, die du nicht begreifen kannst. Nur das und mehr nicht.
Cut. Wir gehen jetzt an.
Und die Frage, die wir stellen, ist, wo war das Evangelium?
Ja. Nee, das ist dazwischen, würde ich sagen. Irgendwo dazwischen.
Für mich war das Evangelium die Begegnung. Dass Leute einander zugehört haben und nach Antworten gesucht haben. Das war für mich Evangelium.
Ich würde es etwas anders formulieren, und zwar nicht, zum einen ist das Evangelium, dass sie sich begegnet sind, aber um die Antworten gemeinsam gerungen haben. Nicht bloß gesucht, sondern beide haben gerungen um die Antworten.
Jetzt eine Atmung nachts in der Schlosskirche.
Die Sinnfrage halt irgendwann stellt. Da versuchen doch die Religionen eine Antwort zu geben. Auf die Frage, warum bist du hier?
Manchmal habe ich das Gefühl, das ist Wahnsinn. Diese religiösen Gefühle, wo ich auch nicht immun bin, dass es nahe am Wahnsinn ist. Weil dort sucht man auch das Ich.
Ja, ich glaube, da findet man am ehesten das Ich.
Also dieser Gedanke, dass es jetzt Gottes Wille ist, dass ich leide, der hilft mir irgendwie nicht. Also der stürzt mich eher in immer mehr Fragen, weil ich mich dann frage, warum und was das alles soll. Und das hilft mir nicht, das Leben oder das Leiden zu bewältigen.
Und verstoßt du manchmal Gott?
Verstoßen? Kann ich gar nicht. Also wie denn?
Den man nicht mehr glaubt.
Also nicht mehr glauben. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber also es ist ja schon irgendwie, ja, wenn ich Gott nicht mehr vertraue, und das kommt vor, da gebe ich ihn so ein bisschen auf. Ja, vielleicht ist das schon so eine Art Verstoßen. Ja, also irgendwie nehme ich mir vor, diese Beziehung mehr zu pflegen, weil ich denke, dann bin ich halt selber auf dem Weg und das Geschenk kann leichter zu mir kommen, irgendwie, als wenn ich gar nicht mehr auf der Suche bin.
Gerade weil du von der Suche redest und von diesem nicht glauben können, da frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen uns? Zwischen einem Atheisten und einer angehenden Pfarrerin?
Also, ich glaube, ich habe in meiner Kindheit das Gefühl oder den Gedanken eingeübt, dass Gott einfach da ist. Und vielleicht ist es nur dieses Einüben.
Und Antworten gefunden?
Nein.
Nur neue Fragen.
Gibt es irgendwann Ruhe von den Fragen?
Ich hoffe, ja.
In diesem Leben?
Genau.
Stück nach dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Chris Wright und Stefan Kolbe. Im Originalton hörten Sie Almut Bellmann, Björn Bormann, Tobias Gruber, Christoph Otto, Lars Schimpke und Chris Wright. Ton Chris Wright und Andreas Stoffels. Regieassistenz Anke Beims. Regie Chris Wright und Stefan Kolbe. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.